Nachdenkseiten. Die kritische Website. Gute Verschwörungstheorien, schlechte Verschwörungstheorien. Von Markus Klöckner. Verantwortlich, Redaktion. Verschwörungstheorien sind in den Medien nicht gerne gesehen. Doch es gibt Ausnahmen. Wenn die mutmaßlichen Verschwörer zu denjenigen gehören, die in der Berichterstattung der etablierten Medien die Funktion eines Feindbildes erfüllen, dann ist keine Verschwörungstheorie zu absurd und man hält sich bisweilen sogar selbst das konspirative Stöckchen hin, über das man dann mit großer Bereitschaft springt. So geschehen am Mittwochabend in der Polit-Talkshow Maischberger. Der Begriff Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff erster Klasse. Wenn es um die Deutung und Interpretation der Wirklichkeit geht, setzen Medien ihn besonders gerne ein, um Ansichten abzuwerten und zu stigmatisieren, die den eigenen Interpretationen zu einem bestimmten Ereignis entgegenstehen. Auf Verschwörungstheorien reagieren insbesondere hochrangige Medienvertreter in schöner Regelmäßigkeit mit Empörung und reichlich Verachtung. Soweit so bekannt. Doch seit geraumer Zeit kann beobachtet werden, wenn man über unliebsame Regierungen, Gruppen oder Personen berichtet, sind viele Medien schnell mit eigenen Verschwörungstheorien zur Hand. Dass bei den gegenwärtigen Spannungen mit Russland und der wenig um Objektivität bemühten Berichterstattung auch das Reich des Bösen in das Zentrum von Verschwörungstheorien gerät, liegt nahe. Womit wir bei der Sendung Maischberger wären. Dort diskutierten am Mittwochabend zu der Frage Trump oder Putin, vor wem müssen wir mehr Angst haben, unter anderem der EU-Abgeordnete Elmar Brok, die ehemalige ARD-Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz und Udo Lilischkis, ARD-Studioleiter Moskau. Natürlich kam auch der Fall Skripal zur Sprache, also jener ehemalige russische Spion, der nach Großbritannien übergelaufen ist und vor kurzem den Behörden zufolge bei einem Anschlag vergiftet wurde. Folgender Dialog ab Minute 25.2 war dann bei Maischberger zu hören. Zitat: Sarah Wagenknecht: Es erschließt sich mir nicht, wo das Interesse sein soll, also es ist widersprüchlich. Warum sollte Putin eine Woche vor seiner Wahl, Udo Lilischkis sagt dazwischen, das kann ich Ihnen sagen, im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, wo er nun wirklich überhaupt kein Interesse hat, jetzt einen solchen Mord zu befehlen? Der Mann hat seit Jahren in Großbritannien gelebt, also wenn man das hätte machen wollen, hätte man das zigmal machen können. Sandra Maischberger: Sie wollten das Motiv erklären. Udo Lilischkis: Ja, ich kann es Ihnen sagen. Ella Pamphilova, die Leiterin der Zentralen Wahlkampfkommission, hat sich ausdrücklich ironisch bedankt bei den Briten für diese Wahlkampfhilfe. Diese Zuspitzung des Konflikts hat Putin absolut eine höhere Wahlbeteiligung gebracht, sagen fast alle Kommentatoren im russischen Fernsehen. Es ist völlig klar, weil es genau sein Narrativ ist. Das ist seine Story. Er braucht den Konflikt mit dem Westen, weil er der tapfere Präsident ist, der sich dem aggressiven Westen entgegenstellt. Das ist seine Hauptstory. Damit punktet er. Damit ist er so populär. Zitat Ende. Die Verschwörungstheorie, die hier durchschimmert, lautet wie folgt. Russland, oder genauer Putin, bekanntlich ist es für Verschwörungstheorien sehr hilfreich, wenn man eine mutmaßliche Verschwörung auf eine Person konzentrieren kann, Stichwort Sündenbock, benötigt einen äußeren Feind. So kann sich Putin als der starke Mann inszenieren, der sein Land schützt. Und genau aus diesem Grund hat Putin, ungeachtet einer vorhersehbaren weiteren Eskalation mit dem Westen, den Mord an Skripal in Auftrag gegeben, um so seine Wiederwahl zu sichern bzw. ihm zu einem besonders hohen Wahlergebnis zu verhelfen. Man muss schon einigermaßen tief in die Welt der Verschwörungstheorien hinabtauchen, um auf einen ähnlich konstruierten Verschwörungsverdacht zu stoßen. Es ist schon einigermaßen erstaunlich, wie hier in einem Qualitätsmedium von einem Qualitätsjournalisten diese Verschwörungstheorie aus dem Hut gezaubert wird. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass das, was Lilischkis sagt, nicht denkbar wäre. Denkbar ist bekanntlich vieles. Es geht auch nicht darum, dass der ARD-Mann sich einer Verschwörungstheorie bedient. Schließlich, Den Gedanken über eine Konspiration, die es vielleicht gibt oder nicht gibt, zu äußern, ist nicht grundsätzlich verwerflich. Nur, die Tage erst hatte der Journalist auf Twitter noch einen Tweet zu einem Telepolis-Artikel abgesetzt, der sich mit dem Verhalten von ARD aktuell im Zusammenhang mit den Maidan-Morden auseinandersetzt. Verlinkt auf unserer Website, wie auch weitere Verlinkungen zum Thema ARD im Tiefschlaf, das seltsame Desinteresse an einer Aufklärung der Maidan-Morde. Auf den Vorwurf einer mangelhaften Berichterstattung reagierte Lilischkis mit den Worten, Zitat, indem wir über jedes konspirative Stöckchen springen? Das ist ja gerade die Strategie derer, die uns loswerden wollen, weil wir versuchen, seriösen Journalismus zu machen. Nicht immer fehlerfrei, klar, darüber kann man gerne diskutieren. Zitat Ende. Wenn es also darum geht, Hinweisen nachzugehen, die darauf deuten, dass die Morde auf dem Maidan von anderen Kräften verübt wurden, als es in den Medien vermutet wird, Janukowitsch oder gar Putin, spricht der ARD-Mann von konspirativen Stöckchen. Wenn es darum geht, eine Erklärung auf die Frage zu finden, warum Russland den Anschlag auf Skripal verübt haben soll, wird der Verschwörungsverdacht ausgepackt. Der Bremer Soziologe Michael Walter hat darauf hingewiesen, dass sich der paranoide Stil, der im vergangenen Jahrhundert die USA im Zusammenhang mit Russland geprägt hat, gerade wieder seinen Weg bahnt. Dieses Mal aber auch in Deutschland. Walter verweist auf Verschwörungsimaginationen der westlichen Staaten und spricht davon, dass omnipräsente russische konspirative Umtriebe am Werk geschehen würden. Kaum ein politisches Großereignis der letzten Zeit, schreibt Walter, das nicht in irgendeiner Weise als von den russischen Konspiratoren beeinflusst gesehen wird. Beispiele, so Walter weiter, gibt es zuhauf. So warnten zahlreiche Medienbeiträge nach dem britischen Brexit-Votum davor, meist garniert mit einem Bild des diabolisch dreinblickenden Putin, dass Russland nun den Zerfall Europas erhoffe und aktiv vorantreibe. So kann man das sehen. Ginge es nur um die Aussage Lilischkis, man müsste darauf nicht näher eingehen, doch es geht um mehr. Es geht um zweierlei Maß führender Medien in der Berichterstattung, längst nicht nur beim Thema Russland. Die Verteufelung von Verschwörungstheorien einerseits und das Vertreten von Verschwörungstheorien andererseits sind ein weiterer Hinweis für das tiefer liegende Problem. In der Berichterstattung der Medien ist gerade dort, wo ein möglichst objektiver Journalismus zu erwarten ist, zu beobachten, wahlweise wird verteufelt und für gut befunden, was den persönlichen Überzeugungen entspricht. Das ist nicht Journalismus, sondern Politik. Angemerkt sei noch, oft geben die Twitter-Accounts von Journalisten einen Einblick in ihre politischen Überzeugungen. Die Tage hat Lilischkis folgenden Tweet des ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten John McCain kommentiert. Zitat: An American president does not lead the free world by congratulating dictators and winning shame elections. And by doing so with Vladimir Putin, President Trump insult every Russian citizen who was denied and right to vote in a free and fair election. Zitat Ende. Lilischkis meint, Zitat: Der alte McCain, Republikaner, gewinnt immer mehr meinen Respekt. Zitat Ende. Man liest die Aussage und fragt sich, ist diese Haltung, die hinter dem Tweet zum Vorschein kommt, einer Russland-Berichterstattung, die um Objektivität bemüht sein sollte, eher ab- oder zuträglich? Der Chefredakteur von ARD Aktuell, Kai Gnifke, sagte im vergangenen Jahr in seiner Vorlesung in Hamburg, Zitat: Denn die neutrale und objektive Berichterstattung der Tagesschau könnte angesichts politisch unruhiger Zeiten wichtiger sein denn je. Zitat Ende. Worte, die trotz ihres Wahrheitsgehalts irgendwie seltsam hohl klingen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.